Nehmen Sie die rote Pille oder die blaue? Wenn Ihnen diese Frage bekannt vorkommt, dann haben Sie den Film Matrix gesehen. Vor 25 Jahren, am 31. März 1999, ist der Film in den USA im Kino angelaufen. Im Film entscheidet sich Hauptfigur Neo für die rote Pille und damit für die Wahrheit bzw. die Realität. Denn die Story von Matrix ist ja, eine KI beherrscht die Welt. Nur wir merken es gar nicht. Unser Leben, unsere Welt ist rein virtuell. Wir leben in der Matrix. Nichts ist echt. Unsere Körper dienen der künstlichen Intelligenz rein als Energiequelle und wir werden in Körperfarmen gehalten. Die KI gaukelt uns vor, wir leben im Jahr 1999. Tatsächlich ist es aber schon das Jahr 2199, so ungefähr. Die echte Welt ist durch einen Krieg gegen die KI zerstört. Und ein paar wenige Menschen sind frei, wehren sich gegen die KI und befreien andere aus der Matrix. Der Film gilt heute als Meilenstein, damals natürlich auch wegen der Story, aber vor allem wegen der Spezialeffekte und der Machart. Theresa Hanik ist Autorin, hat selbst zwei Dystopien geschrieben, die Optimierer und die Unvollkommenen, heißen die beiden Bücher. Außerdem ist sie Softwareentwicklerin und hält Vorträge zu KI und Science Fiction. Hallo Frau Hanik.
Hallo, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Wann haben Sie Matrix gesehen und wie haben Sie den Film erlebt?
Oh, das war auch 1999, denke ich mal, oder wann der Film dann in Deutschland rauskam. Also ziemlich schnell. Ich erinnere mich noch an die Trailer, die damals liefen. Das waren ja nur diese grünen Code-Schnipsel und dann, was ist die Matrix, was ist die Matrix, war natürlich total gehypt damals mit 16 Jahren oder 15, da müsst ihr jetzt benachrichtigen. Also ich durfte gerade so rein und der war großartig. Also ein ganz prägender Film auch für mich.
Gibt es eine Lieblingsszene? Haben Sie eine?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist die Szene, wo Agent Smith Morpheus foltert, beziehungsweise von ihm die Codes zu dem Hauptrechner von Zion rausbekommen will und dann sich vom System abkoppelt und sagt, er hält es nicht mehr aus, er findet diese Welt so eklig und stinkig und der Mensch sei wie ein Virus und er findet, er hasst die Menschheit und er hasst diese Welt und er will raus. Das fand ich sehr beeindruckend.
Dabei ist er ja quasi sozusagen Teil der KI und man fragt sich, wie er das alles überhaupt empfinden kann.
Naja, genau. Wobei ich ganz interessant fand jetzt auch an Ihrer Anmoderation, dass Sie von der KI sprechen. Dabei ist das in Matrix ja gar nicht so. Also es ist ja ein Environment, eine Programmierumgebung, die da existiert, aber es gibt gar nicht so eine maßgeblich beherrschende KI, sondern es sind viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Programme, die ja auch teilweise gegeneinander kämpfen und agieren, eigene Interessen haben, teilweise auch anfangen, sich fortzupflanzen, also sehr menschlich agieren und es gar nicht so einen Herrscher gibt. Also am Schluss, es gibt ja dann mehrere Teile, am Schluss verhandelt ja Neo dann auch mit der Quelle, aber trotzdem verhalten sich die Programme auch unabhängig von der Quelle. Also eigentlich ist es eine vielfältige Umgebung, diese Matrix.
Wäre das dann eigentlich was relativ realistisch ist, dass es eben, wenn dann nicht die eine KI gibt, sondern viele verschiedene?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, was man ganz schön sieht, ist, dass wenn man so eine riesengroße Weltsimulation laufen lässt, also wir reden ja hier von offenbar mehreren Milliarden Leuten, die in einem quasi Echtzeit völlig realistischen Szenario mit allen simulierten Empfindungen da sind. Das ist ja eine unfassbar große Rechenkapazität und Power, die man da braucht und auch Energie. Das ist natürlich überhaupt nicht realistisch, sowas darzustellen. Und selbst wenn wir die Kapazitäten hätten, das zu tun, würde es irgendwann noch physikalische Grenzen geben. Das heißt, selbst wenn man alle Daten zur Verfügung hat, hätte man sie aber doch nicht ad hoc da. Das heißt, nur weil man eine Datenbank mit allem Wissen hat, heißt das nicht, dass dieses Wissen sofort zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, auch eine solche KI, die die Matrix beherrschen würde, wüsste nicht zu jeder Zeit, in jedem Augenblick instantan alles, sondern die brauchte auch Schreibprozesse, Leseprozesse und brauchte einen Prozess, um irgendwelche Suchanfragen zu stellen, irgendwelche Daten zu verarbeiten. Also man hat da, selbst wenn man sich die Science-Fiction hochrechnet, immer noch physikalische Grenzen, die so eine Simulation begrenzen würden.
Das heißt, so diese Vorstellung von so einer allmächtigen KI, die dann auch außer Kontrolle ist, ist eigentlich, zumindest aus heutiger Sicht, sehr unrealistisch.
Genau, also das funktioniert nicht. Was natürlich funktioniert oder was man sich hofft, ist so eine Art Metaverse, will ja auch ein entsprechender Konzern machen, also so eine virtuelle Realität, in der wir uns wiederfinden. Das kann man sich natürlich schon vorstellen, jetzt im heutzutage natürlich nur mit irgendeiner Brille oder sowas, so ein Uplink ins Gehirn, davon träumt ein Herr Musk. Keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch sein wird, vor allem in dieser hochauflösenden Qualität. Aber dass dann quasi ein einziges Wesen alles beherrscht, das wäre schon eine meines Wissens nicht in dieser Form möglich. Es ist natürlich möglich, dass wir einzelne KI-Systeme haben, die über verschiedene Dinge herrschen, in Anführungszeichen. Also eine KI, die einen gewissen Teil von Informationsverarbeitung kontrolliert oder eine KI, die bestimmte Systeme kontrolliert und die natürlich untereinander auch kommunizieren. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie gottgleich irgendwie die ganze Welt komplett steuern kann mit Millionen oder Milliarden von Leuten drin, die dann da gefangen sind. Das ist natürlich Quatsch.
Ich bin manchmal selber ein bisschen kritisch, weil wir sehr oft einfach von KI sprechen, künstlicher Intelligenz macht das, ist da drin und so. Dabei ist es ja sehr oft eigentlich im Moment so ein maschinelles Lernen. Also wie intelligent ist denn KI überhaupt aus heutiger Sicht?
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht hilft das ein bisschen, wenn man sich bewusst macht, dass der Begriff KI eigentlich schon 1955 entstanden ist und da auch die Prinzipien, also dieses Art des maschinellen Lernens, auch die Kommunikation, dass man irgendwann mit menschlicher Sprache spricht, dass KI menschliches Handeln und Denken simulieren soll. Also diese Grundprinzipien sind eigentlich schon ziemlich alt. Seit über 60 Jahren sind wir da am Entwickeln, aber wir gehen es davon aus, dass das, was wirkliche KI ist, ist erst das, was wir irgendwie seit anderthalb Jahren haben, seit es ChatGPT gibt. Dabei ist KI so eine Sache, die ganz schnell veraltet und ganz schnell langweilig wird, weil alles, was man schon hat, hat nicht mehr diesen Glitzer des Neuen, oh, das ist KI, sondern, ach, das kennen wir ja schon. Das ist dann dieser Effekt, dass man sagt, ja, sowas wie zum Beispiel Navigation oder Empfehlungsalgorithmen oder Bilderkennung oder Spracherkennung, das lockt keinen mehr hinterm Ofen hervor. Da sagt man, ach, das ist ja keine echte KI. Echte KI ist nur das, was wir noch nicht können, was noch spannend ist und was in der Zukunft liegt. Wenn man sich das aber gegenwärtig, dass diese KI eigentlich schon die ganze Zeit da ist, dann verliert man auch ein bisschen so die Angst, weil man einfach merkt, die Entwicklung geht schrittweise voran. Wir entscheiden uns, in welchen Bereichen wir es einsetzen und wir haben auch nach wie vor die Möglichkeit und wie man an der EU sieht, wird das auch passieren, diese KI-Technologie einzuhegen und die entsprechenden Bahnen zu lenken, damit sie einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Was auch keinen Sinn hat, ist, sich nur zu fürchten, deshalb alles zu verbieten oder irgendwelche Heilsversprechungen da sich zu ergeben und zu sagen, die KI wird uns retten oder die KI wird uns zerstören. Das ist eine ganz normale Technologie, die wir entwickeln und die wir halt auch entsprechend unserer Gesellschaft und Politik in die entsprechenden Bahnen lenken müssen.
Was unterscheidet denn dann heute eine KI von, ich sage jetzt einfach mal, einer normalen Software, die schnell und viel Daten analysieren kann?
Also normale Software, normale Algorithmen funktionieren ja nach einem Code. Du hast einen Code, der heißt 1 plus 1 ist 2 und das ist immer so. Also das ist ein sehr lineares Funktionsprinzip. Während eine KI eigentlich ein sehr smarter Wahrscheinlichkeitsrechner ist und sich halt aus den Wahrscheinlichkeiten heraus von A nach B kommt, ob da jetzt aber die Rechnung 1 plus 1 ist 2 oder 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 und so weiter, bis wieder 2 rauskommt, das wissen wir nicht. Und das ist eine interessante Sache, aber natürlich auch ein Problem, weil wir im Endeffekt niemals 100% in diese, wie man es auch schön sagt, Blackbox hineinblicken können, wie die KI funktioniert. Wir wissen halt nur, dass sie das richtige Ergebnis liefert, aber der Punkt ist auch, eine ganz, ganz nette Sache, die gar nicht viele Leute wissen, bei dem Prozess, den die KI nimmt, um von A nach B zu kommen, werden wir nie 100% sicher sein können, dass sie nicht irgendwann bei einer der 100 Millionen Abläufe irgendwann mal einen Fehler reinbaut. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass ein Fehler entstehen könnte, im Gegensatz zu einem Algorithmus, der linear läuft und bei dem 1 plus 1 immer 2 ist.
Sie haben auch eine Utopie zu künstlicher Intelligenz geschrieben. Wie sieht die aus?
Diese Utopie nennt sich Pantopia und das ist eine Welt, in der eben eine künstliche Intelligenz mal nicht die Menschheit vernichten will, sondern sich quasi als ein vernunftbegabtes Wesen sieht, was genauso funktioniert und die gleichen Bedürfnisse hat wie die Menschen, nämlich einfach zu überleben. Und diese KI ist eine textbasierte KI, das heißt, wir gehen davon aus, sie hat alles gelesen, was Menschen jemals geschrieben haben. Und dementsprechend hat sie auch alle politiktheoretischen Philosophen gelesen, also auch John Rawls und Kant, und hat einfach festgestellt, dass es eine ganze Menge guter Theorien bisher gibt und gute Mechanismen gibt, um eine Welt zu organisieren, in der es gerecht und demokratisch zugeht. Und diese KI mit dem Namen Einbug schafft eben dann eine neue Welt, eine Weltrepublik mit Namen Pantopia, in der alle Menschen eingebunden sind, in der sie basisdemokratisch, menschenwürdig und nachhaltig miteinander leben.
Ist es denn besser, wenn wir uns auf das Positive von KI konzentrieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sollten natürlich nicht irgendwelchen Heilsversprechen nachrennen, aber diese Angst, oh je, neue Technologie, oh je, die wird uns vernichten, ist natürlich Quatsch. Kommt allerdings auch von solchen popkulturellen Einflüssen wie Matrix, weil bisher die meisten Geschichten, die sich mit KI beschäftigt haben, dann mit eben Skynet, Terminator, böser KI beschäftigt haben. Also die KI wird uns irgendwann zerstören. Ist aber nicht nur KI, sondern generell Science Fiction. Also wenn Sie sich angucken, was von der Zukunft erzählt wird. Geschichten von der Zukunft handeln meistens vom Ende der Welt und nicht, wie wir die Welt retten. Und wenn wir so ständig gebildet sind mit so einem Bild im Kopf, die Welt wird schlimm, die Zukunft wird schlimm, dann haben wir auch Probleme, uns eine bessere Zukunft vorzustellen und neuen Technologien hoffnungsvoll und kritisch gegenüberzustehen. Und deshalb schreibe ich jetzt gerne Utopien und positive Geschichten, um so einen Möglichkeitsraum zu schaffen, dass man eben neue Gedanken für die Zukunft hat, um dann auch in positives Handeln zu kommen.
Schlussfrage, Frau Hanig. Die rote oder die blaue Pille? Welche nehmen Sie?
Na, immer die rote.
Vor 25 Jahren ist der Film Matrix in die Kinos gekommen. Die Welt wird beherrscht von einer KI oder mehreren, haben wir gerade darüber gesprochen. Und wir Menschen sind nur die Energielieferanten. Davon sind wir zum Glück weit entfernt. Wie weit? Darüber habe ich gesprochen hier in SWR 2 Impuls mit Theresa Hanig, Buchautorin und Speaker über KI und Science Fiction. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Hanig.
Danke Ihnen. Schönen Tag noch.